Also ich muss vielleicht so anfangen, wenn es bei uns in der Familie oder im Freundeskreis Grillen gab und gegrillt wurde, ich war halt einfach immer am Grill gestanden. Das war irgendwie, das hat mir immer Spaß gemacht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben heute wieder einen Gast auf unserem virtuellen Ofenbänkle. Ich heiße ganz herzlich willkommen Simon Kuch, den Barbecue-Weltmeister oder was auch immer. Er wird es nachher besser noch erklären können, was er genau ist auf jeden Fall. Hat er richtig viel Ahnung vom Grillen. Und natürlich ist David auch wieder da.
Hallo.
Mein Lieblings-Podcast-Partner.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr. Barbecue ist ja echt, ich sag's nur dazu.
Doch, sagst du,
okay, komm, das ist ein riesen Thema. Ja, komm, sag mal's gleich. Dann haben wir's weg. Nee, von dem her, ich freue mich super, dass du heute da bist. Wir kennen uns ja tatsächlich alle irgendwie schon wieder so über ein paar Ecke und schon jahrelang aneinander vorbeigelaufen und doch irgendwie kann. Von dem her, echt cool, dass wir jetzt zusammen hier sitzen und gemeinsam eine Folge aufnehmen. Mhm. Mega cool.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr gern, bei euch zu sein.
Jawohl, das freut uns auch, dass du da bist. Wir nennen unsere Folge ja immer auf dem Ofenbänkle mit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Mit dem Ofenbänkle wirst du wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen können, oder?
Also ich kann das tatsächlich bisher nicht.
Okay.
Ja, aber mit warmer Sache kenne ich mich aus. Ich finde es relativ cool und warum auch nicht der Grillbänkle? Also das ging sofort bei mir im Kopf los, was kann man da draus machen?
Also ich fände das auch cool. Ich fände es cool an so einem Smoker, so Grillbänkle.
Das voll, voll. Ja. Also ja, da lässt sich was draus machen.
Patentisch beantragt.
Ja, absolut.
Zu Beginn muss ich erstmal noch kurz eine Lanze brechen für meinen Versprecher von letzter Woche. Ich habe unsere liebe Hörer und Hörerinnen die ganze Zeit als Kunde bezeichnet. Mit dem Kunde-Feedback. Natürlich habe ich das Hörer-Feedback gemeint und das möchte ich hier jetzt gerade mal nochmal klarstellen, ganz zum Anfang, weil das ist mir beim Schneider tatsächlich aufgefallen und ich habe gedacht, du Trottel, was machst du?
Wieso sagst du? Mir ist aber gar nicht aufgefallen, witzigerweise.
Ja, mir ist beim Schneider aufgefallen, weil ich dachte, warum sage ich Kunde-Feedback? Aber natürlich meine ich Hörer-Feedback. Ihr seid natürlich unsere lieben Hörer und Hörerinnen und nicht unsere Kunden.
An der Stelle sei erwähnt, dass in der Zwischenzeit schon wieder wahnsinnig viele Feedbacks reinkommen sind die letzten Tage. Und an dieser Stelle auch mal wieder vielen Dank. Wir werden heute keine weitere Feedbacks vorlesen, sondern widmet uns halt voll unserem Gast, aber werdet in der nächsten Folge weiter auf die Feedbacks eingehen, auf die Frage, die kommen sind, die ich immer auch sofort beantworte, aber die sicher auch viele andere Hörerinnen und Hörer interessiert. Mhm. Und ich glaube, wir steigen ein, oder, David?
Lass uns starten, auf jeden Fall.
Simon, wir starten. Vielleicht kannst du dich zuallererst einfach mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit dem Thema Essen, Genuss?
Früher hat er Ingmar immer noch gesagt, wer bist du, was machst du und was kannst du?
Ich habe gerade überlegt, ob ich es sagen soll.
Das hat er mittlerweile.
Das ist, ist ein schwieriger Einstieg.
Ist ein schwieriger Einstieg.
Mittlerweile du darfst natürlich trotzdem sagen, was du kannst.
Nee, wunderbar. Ja, also nochmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, Simon Kuch, bin 43 Jahre alt, komme aus Schwäbisch Hall, bin Schwäbisch Haller, habe nie was anderes gesehen wie Schwäbisch Hall. Und ja, ist einfach eine schöne Stadt, eine schöne Gegend. Und deshalb hat es mich auch nie so richtig fortgezogen. Ja, was mache ich? Ich mache im echten Leben im Bereich was, Bereich von Logistik was. Bin da seit einigen Jahren tätig für ein größeres Unternehmen. Und heute geht es hauptsächlich um das Thema Grillen. Das soll aussichtlich der Schwerpunkt sein, Grillen und Genuss. Und ich habe im Nebenerwerb ein eigenes Gewerbe und biete da Grillkurse, Grillcaterings, Firmenveranstaltungen, Hochzeiten und solche Geschichten an. Sehr viel in Verbindung mit Rebers Pflug in Schwäbisch Hall, aber auch solo, genau. Und wie das alles entstanden ist und wie es dazu kam, ich denke, da kommen wir jetzt dazu.
Absolut. Ich habe in deinem, wolltest du was sagen?
Ich habe gerade gedacht, wir reden heute über Logistik. Nein, Spaß.
Nee, aber das finde ich ehrlich interessant. Was machst du, du greifst halt im echten Leben, was machst du im echten Leben beruflich?
Also wie gesagt, ich bin für ein großes Unternehmen tätig und ich bin zuständig mit meinem Team für die Betreuung von externen Logistikdienstleistern. Wir haben da vor vielen Jahren einen Bereich outgesourced und zu siebt steuern wir die Verträge, operative Abwicklung und diese ganze Geschichte.
Okay. Genau. Und ich habe gesehen in deinem Lebenslauf, du bist gelernter Radio- und Fernsehtechniker. Ja. Wie mein Bruder auch. Das fand ich dann ganz, ganz spannend, weil das ist ja, ja auch so ein bisschen ein aussterbender Beruf.
Ja, oder? Absolut.
Wobei jetzt witzigerweise, kurzer Exkurs, hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema Genuss zu tun, aber ich habe neulich im Radio kam ein Bericht in SWR 1 nachts in der Backstube über einen, der also gerade so alte Radios, alte Handys, die kaputt sind und die halt heute schnell wegschmissen werden, repariert und ist jetzt voll der Hype und in und dabei ist es irgendwie was, was man früher immer gemacht hat. So, man hat die Sachen nicht wegschmissen, sondern halt repariert, die alte Fernseher gerichtet und so. Und meinst du, es kommt wieder, oder?
Schwierig, wahrscheinlich so im kleinen Stil ja. Also ich habe das auch gehört, dass es so vereinzelt noch Leute gibt, wo das machen, dann hauptsächlich halt auch dann so schon antiquarische Geräte wieder richten und reparieren. Das gibt sicherlich noch im großen Stil wahrscheinlich schwierig. Wenn ich dran denke, mein Lehrbetrieb damals, ich glaube, wir waren 15 Personen tätig. In der Zwischenzeit ist der Meister alleine, die sind alle nimmer da und auch der zieht es halt noch durch. Wie er, jetzt zitiere ich ihn selber, der war unlängst in der Zeitung, weil er halt nichts anderes kann, der macht es halt voll und dann ist echt vorbei. Also heutzutage die Reparaturgeschichte, das funktioniert zumindest in dem Stil, wie das noch zu meiner Lehrzeit war, einfach nicht mehr.
Okay.
Ja, also ich denke auch, dass es gibt hier ums Eck quasi einer, der repariert noch Waschmaschine und Spülmaschine und so. Das ist auch die Koryphäe überhaupt, aber auch er sagt auch, also ich habe den mal in meiner Wohnung in Schwäbisch Hall mal gebraucht, für die Waschmaschinenreparatur, nee, für die Spülmaschinenreparatur. Und er hat auch gesagt, ja, er zieht es halt noch durch. Mhm. So, aber er hat auch ähnlich gesagt, er kann halt nichts anders und von dem her zieht das jetzt halt voll durch. Aber klar, eigentlich schade, dass, dass man heutzutage nichts mehr repariert, sondern halt wegschmeißt. Also ich glaube, selbst ich habe in meinem jungen Leben schon 4 Fernseher gehabt, weil die halt irgendwann kaputt waren und dann kauft man sich halt neue, ja. Also meine Oma hat, glaube ich, heute noch ihren ersten. Alles täuscht.
Ja, genau. Okay, gut, wenden wir uns dem Thema Essen und Genuss zu. Simon, was mich grundsätzlich immer bei unseren Gästen interessiert, wie kamst du zu der Denkweise, zu der Wertschätzung für gutes Essen? War das bei euch daheim irgendwie schon sehr hoher Wert oder hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt? Wie war das bei dir?
Also ich finde, das Thema Genuss ist ja auch wirklich ein sehr, sehr breiter Begriff. Natürlich geht es jetzt heute schwerpunktmäßig um die Kulinarik, aber wenn du mich fragst, was hat Genuss bei mir für eine Rolle gespielt im Leben? Ich war schon immer jemand, der, ich sag's mal so, die schönen Dinge des Lebens gut gefunden hat, ob das jetzt irgendwie im Winter in den Bergen an einem strahlenblauen Tag vor der Hütte zu sitzen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, ist für mich genauso Genuss wie mit einer tollen HiFi-Anlage irgendwie ein Live-Konzert zu hören. Das ist alles Genuss, das habe ich immer gern gemacht und das hat mein Leben immer schon geprägt. Und ja, wie bin ich aufgewachsen? Was hat das Thema Kulinarik oder Essen bei uns für eine Rolle gespielt? Ich sag mal, wir waren eine ganz, ganz klassische Familie. Wir sind zu dritt aufgewachsen. Wir waren 3 Jungs. Am Sonntag gab es halt einen Sonntagbraten. Der war gut, das war okay. Wir hatten, meine Oma hat bei uns daheim mitgewohnt. Die hatte zusätzlich zum Garten ums Haus rum noch weitere 2 Schrebergärten. Also es gab sehr, sehr viel Gemüse. Das gab es dann oft unter der Woche. Jo, ich war damals schon eher am Fleischküchle zugeneigt. also meine Oma und auch meine Mutter hatte da ja dann nicht immer einen leichten Stand. Sicherlich nicht, weil das schlecht war, sondern weil wir 3 Jungs dann doch eher, wie gesagt, von der Fleischküchle-Fraktion waren. Also das war so der Alltag früher, das war sicherlich gut, aber das war jetzt nichts Abgehobenes. Ich denke mal, so wie es bei vielen so war, wir sind auch nicht sehr oft irgendwie essen gegangen. Wir sind zu Festen, zu Geburtstagen, aber ansonsten waren wir auch nicht oft in der Gastronomie, genau. Und es hat dann tatsächlich mit dieser intensiven Grillerei vor jetzt, das muss ich kurz rechnen, ungefähr 13 Jahren angefangen, genau.
Also wir haben uns ja tatsächlich überlegt, wann kam so dieser Hype, dass das Grillen so gehypt wurde, das war so in der Zeit, oder? So 13 Jahre 2008 rum, oder?
Ja, also da würde ich sagen, hat es tatsächlich angefangen, hat aber so richtig Fahrt aufgenommen, hätte ich gesagt, so vielleicht für 7, 8 Jahre, also so am Anfang, da war schon so ein bisschen eine eingeschworene Gruppe Verrückter. Und aber dass es in die Breite ging, so vielleicht 11, 12 die Ecke, wo ja auch die Grillmeisterschaft in Schwäbisch Hall war, da war ja unglaublicher Zulauf auch.
Ja.
Trotz furchtbarstem Wetter im Mai.
Aber das war dann auch dann so die Zeit, wo jeder Gartenmarkt auf einmal eine riesige Grillabteilung hatte. Und also das war ja wirklich dann, wirklich bei jedem kam das ja an, dass das ein riesen Thema ist.
Ja, voll. Du hast ja früher im Winter Keukole gekriegt. Das heißt, also ich musste am Anfang tatsächlich irgendwie dann im September oder so bunkern, so 200-300 Kilo, was man so über den Winter braucht. Ihr kennt das, oder?
200-300 Kilo, klar, jeden Winter.
Ja, logisch.
Das musste ich halt irgendwo zwischenbunkern, logisch, weil es gab halt einfach nichts. Du willst ja logischerweise einen Heiligabend und einen Silvester grillen, das ist ja klar. Und okay.
Nie was anderes gemacht.
Ja, okay, alles klar, wir sind beieinander, alles klar. Und ja, also war tatsächlich so, jetzt heute kriegst du natürlich online sowieso, aber auch in diversen Märkten das ganze Jahr über Grillkohle. Also das ist, was ich eigentlich mit sagen will, wir sind da halt schon grilltechnisch auf einem anderen Level, wie das noch vor 10, 15 Jahren war, genau.
Aber klar, an die Zeit kann ich mir tatsächlich auch noch erinnern, wo man im Winter keine Grillkohle gekriegt hat. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern ja in ihrem kleinen Sparmarkt immer ein bisschen was übrig hatten vom Sommer und das lag dann halt im Lager. Aber ich kenne die Zeit auch noch, wo man im Winter keine Grillkohle gekriegt hat, weil es einfach ein Sortiment war.
Genau. Okay, cool. Dann springen wir mal ein bisschen zurück, bevor wir auf die Zeit jetzt kommen. Du hast da ganz viel gemacht in dem Thema, hast ja gerade auch schon ein paar Mal angerissen, als es dann so losging bei dir. Ich habe das mal ein bisschen rausgeschrieben aus deinem Lebenslauf. Du schreibst, 2008 ging es so los, intensiv mit dem Thema Grille. Was hat das ausgelöst? Einfach Interesse oder gab es irgendein Ereignis, wo du gesagt hast, jetzt steige ich da voll ein, das Thema?
Oder ja, schon. Also ich muss vielleicht so anfangen, wenn es bei uns in der Familie oder im Freundeskreis Grillen gab und gegrillt wurde, ich war halt einfach immer am Grill gestanden. Das war irgendwie, das hat mir immer Spaß gemacht. Das war natürlich dieses typische Flachgrille nennt man das bei uns, also so wie man es kennt, alles gut, das ist auch wunderbar.
Geiler Begriff.
Flachgrille ist echt gut, ja, mega.
Das mache ich heute noch gern, das ist alles, hat auch alles seine Daseinsberechtigung, aber damals war das halt 100%, da gab es nichts anderes.
Was meinst du damit, einfach so Steg drauf,
genau, Steg drauf, so Wurst drauf, Bauch drauf, gucke das, lösche mit Bier, ihr kennt diese ganze Themen, gucke, dass es nicht ganz so außer schwarz in roh ist, also so irgendwie halt durchkommen, aus der Nummer rauskommen.
Also so wie ich grille. Jetzt weiß ich auch, was das ist Flachgrill.
Ja, also brutal cool. Und das habe ich einfach schon immer gern gemacht. Und es ist auch so, ich glaube, ein weiterer Baustein war auch, ich bin einfach unglaublich gern an der Natur draußen. Ich war früher mit meinen Kumpels mit 13 schon tagelang am Neumühlsee oben zelten und da haben wir auch immer, da haben wir Brot backen. Katastrophe.
Jetzt unseren Podcast hören, dann wird es besser.
Kann doch besser werden. Also wie das klassische Stockbrot, auch so schwarz in der Teigig. Und haben
nur da so schmeckt's. Und dann fett Nutella. Ne?
Genau. Also damals schon, also es war sicherlich auch was mich geprägt hat, die Zeit. Da waren wir halt dann auch echt über Pfingsten komplett oben am See, haben gegrillt, haben gekocht, Outdoor-Cooking. Und es war einfach schon immer so ein bisschen mein Thema, aber halt auf ganz anderem Niveau, gar keine Frage. Also ein Schlüsselmoment war sicherlich das. Mein Bruder war beruflich viele Jahre in Amerika, in Texas unterwegs. Und er hat irgendwann mal zu mir gesagt, du und deine Grillerei, alles gut, aber vergiss es, hier wird gegrillt. Und dann habe ich natürlich schon gedacht, da habe ich dann schon auch den Ehrgeiz dazu. Und dann habe ich gesagt, dich kriege ich. Und dann habe ich geguckt, okay, wie machen die denn das? Wie funktioniert denn das? Und dann habe ich mich so ein bisschen in das Thema reingefuchst. Und also mein Einstieg in das Barbecue-Thema ging echt über dieses klassische US-Barbecue, also diese Niedrigtemperaturgeschichten, wo die natürlich in Perfektion betreiben.
Aber jetzt mal ganz kurz, mir redet hier jetzt gerade von 2008, oder?
Ja. Exakt, ja.
Aber damals gab es jetzt auch noch nicht so wirklich, also hast du es dann googelt oder war das damals schon so ein Ding, dass man alles im Internet gefunden hat?
Also in der Tat, es war so die Zeit der Foren. Ja. Foren ist ja heute ziemlich tot eigentlich, gell? Aber so diese Gruppen in den sozialen Medien gab es damals noch nicht so, da war die Zeit der Foren. Und da gab es tatsächlich ein ganz gutes Forum, wo, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein paar Verrückte sich getroffen haben. Und da hat sich dann schon austauscht. Und da gab es ein paar, die da echt schon gut unterwegs waren. Und dann hast du dich mit denen austauscht und wie magst du das und was für Hardware, auf was musst du aufpassen beim Smoker und so ging das dann los.
Und du hast ja dann auch gleich 2009, deswegen wahrscheinlich auch, weil der, kannst du, dein Bruder war in Texas, die Barbecue-Weltmeisterschaft in Houston, Texas besucht.
Genau.
Was muss man sich darunter vorstellen? Da stehen ein paar verrückte Amis am Grill, oder?
Genau, also das ist natürlich, everything is bigger in Texas. Das geht los bei den Meisterschaften. Das ist eine riesen Fläche, voll mit riesen Smokern, voll mit Fleisch. Also das ist echt brutal. Da geht's ja, die Amerikaner, gerade bei den Wettbewerben, das vielleicht schon als kleiner Vorgriff, da geht's ja nur in Anführungszeichen um Fleisch. Die Wettbewerbe bei uns laufen klein ein bisschen anders ab. Und es war schon faszinierend, also alles voll mit Smoker, mit Rauch und dann konntest du hier probieren, da probieren und da hast du echt gemerkt, hey, also du kannst echt gar nichts.
Aber war das dann nicht auch so ein Moment, wo es sich dann richtig packt hat, wenn man sowas dann mal miterlebt?
Ja, absolut. Dieses Wettkampffeeling und einfach, ja, dieses Sehen, was alles geht. Man kennt das alles aus der Theorie. Die Amerikaner, die nutzen dann auch ein bisschen andere Schnitte, die man bei uns nicht so kriegt. In der Zwischenzeit ist auch das besser geworden.
Und also mit Schnitte meinst du jetzt Fleisch?
Oder? Ja, genau, okay. Genau. Mhm. Schnitte oder Cuts sagen wir dazu, dass man einfach halt auch, in ganz Texas ist Beef Brisket, so der Klassiker, das ist eine Rinderbrust. In der Zwischenzeit kriegt man das in dem sogenannten Packer Cut, auch bei uns. Das war am Anfang, das konnte ich niemand erklären, was du jetzt eigentlich willst, weil die Metzger das bei uns ganz anders zugeschnitten haben.
Mhm. Genau. Und dann gehst du jetzt zum Metzger und sagst, du willst eine Katz?
Also,
eine Katz ist bei mir was anderes.
C-U-T.
S. Okay. Ich glaube, wir schreiben es unten in die Shownotes, damit wir sagen, ja, keiner falsch versteht, was wir hier meinen.
Genau. Ja, das ist, genau, das Holo ist Schwäbisch, Englisch, gell?
Katz. Ja. Okay, und dann war es eigentlich um dich geschehen.
Ja, kann man tatsächlich so sagen. Das hat dann echt richtig Spaß gemacht und dieser Besuch, der war schon prägend. Das war gerade mal eine Woche, wo ich da drüber war oder wo wir da drüber waren. Und wir haben dann natürlich neben der Meisterschaft natürlich ein Barbecue-Restaurant nach dem anderen auch abklappert. Und dadurch, dass mein Bruder halt drüber war, das war echt cool. Mhm. Der hat dann so ein paar Tipps gehabt und die versiftesten und da, wo es Fett von der Wand rief, das waren halt immer die Besten. Das,
okay.
Das ist echt so. Das sind so die Insider. Das kennt kein Mensch, das kennt kein Touri, aber das war der Hammer.
Ja. Ja. Und dann hast du auch im gleichen Jahr gleich in Original Texas Smoker dir geleistet. Du hast geschrieben, vermutlich der einzige in Deutschland oder gar Europa.
Genau.
Was ist das für ein besonderes Ding?
Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, everything is bigger in Texas. Mhm. Also, man kann hier natürlich auch Smoker kaufen. Und als ich drüber war, da habe ich einfach die Chance genutzt. Die sind einfach größer und dicker. Und das ist beim Smoker ganz arg wichtig. Viele denken, der Materialdurchmesser ist das Entscheidende, weil halt einfach bei Wind und so weiter, dass der ein bisschen die Temperatur speichert. Du musst ja immer die Temperatur irgendwo speichern. Aber das Eigentliche ist der Durchmesser. Und viele in Deutschland erhältliche sind 16 Zoll oder 20 Zoll Durchmesser. Und in Texas geht es bei 20 eigentlich erst los. Die sagen, 20er ist eigentlich klar. Eigentlich brauchst du mindestens 24er. Mhm. Hintergrund ist jetzt nicht die reine Größe, sondern der Punkt ist, wenn das Ding kleiner ist, das Rohr kleiner ist, dann hast du viel, viel mehr Zug im System. Die große ziehen nicht so arg. Und Zug, heiße Luft, ist immer schlecht, bedeutet, Grillgut trocknet aus.
Okay.
Und deshalb sind die einfach viel größer, ganz anders konstruiert. Auch das Verhältnis Garkammer zur Firebox ist da ganz anders. Und man kann hier auch gute kaufen, aber der ist wirklich, denke ich, einzigartig. Ich habe mal gehört, in Norwegen gibt es noch einen gesehen, habe es nie, aber sonst wäre mir keiner bewusst, den es bei uns gibt in dem Format.
Und warum kauft es dann hier niemand? Weil
das kann,
man das nicht weiß oder man kommt nicht ran? Oder?
Genau, da kommst du nicht ran. Das wird dann nicht importiert. Das ist ein kleiner Hersteller. Das ist einer von zwei, der ganz große, wo ich den gekauft habe. Der verkauft das lokal. Die wäre in Amerika gefeiert ohne Ende. Die kennt hier aber, kenne hier nur Eingefleischte.
Okay, und dann hast du den dort vor Ort gekauft und hast ihn dann importiert? Oder?
Ja, das war total witzig. Wie ich vorhin erwähnt habe, mein Bruder hat dort gearbeitet und Geschäftskollege, der auch ein Deutscher, der parallel mit ihm drüber war, der ging dann wenige Wochen, nachdem ich drüber war, wieder heim. Sein Auslandsaufenthalt war fertig und es war ein Autofreak und der hat sich 2 oder 3 Muscle Cars gekauft für ein Apple und ein Ei und hat die dann jetzt hier bei uns gerichtet und der hat sich mit einem Container die nach Europa schicken lassen.
Und da passt noch ein Grill rein.
Freundli, da passt ein Grill rein, dein Container. Oder? Ja, ist ja klar, das Ding wiegt 500 Kilo.
Das,
ja,
klar, das ist ja wie, wie, nicht so geschehen mit.
So ist genau, also das wäre ja, die Fracht wäre immens gewesen. Ja, genau. Okay. Und so ist das durch den Zoll marschiert. Und es war einwandfrei.
Sehr cool. Ja, cool, dann ging es weiter, Schlag auf Schlag. 2009 dann die Gründung Grillteam Southside Barbecue. 2010 gleich die erste Teilnahme bei der Amateur-Grillmeisterschaft.
Genau.
Was heißt Grillteam? Das war schon du und noch einer, oder?
Genau, nee, wir waren zu sechst.
Okay.
Und genau, man muss sich das so vorstellen, eine Grillmeisterschaft läuft so ab. Das ist nicht immer gleich, das ist jedes Jahr ein klein bisschen anders, aber immer sehr ähnlich. Man muss zwischen 5 und 7 Gänge grillen und in einem Takt zwischen 50 Minuten und einer Stunde. Also das ist wirklich sportlich und du musst…
Also die 7 Gänge in einer Stunde?
Nee, alle 50 Minuten kommt ein Gang und in Summe sind es dann zwischen 5 und 7 Gänge. Ja. Und pro Gang sind 11 Teller anzurichten. Also da hast du echt was zu tun. Und es war dann auch so, dass ich für jeden Gang war einer verantwortlich. Und so brauchst du da einfach auch viele Supporter. Du brauchst immer Kohle am Laufen. Du brauchst immer jemand, der hilft, der dir einen Zuträger praktisch. Also da geht's schon ab. Genau. Und es ist halt so, wenn du den Zeitpunkt nicht einhältst, dann oder zu spät kommst, dann wird der Gang halt nicht gewertet. Mhm. Genau.
Und waren das so die Anfänge von so einer Meisterschaft oder seit wann gibt es sowas überhaupt?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, seit wann dass es das gibt. Wo wir dabei waren, hätte ich gesagt, es gab schon ein paar Jahre, aber ich vermute noch nicht allzu lang. Genau.
Und das waren dann Kumpels von dir, die genauso verrückt waren wie du, oder?
Genau, wir haben uns tatsächlich in diesem Forum, wo ich vorhin erwähnt habe, kennengelernt. Und es ging dann so los, dass wir gesagt haben, hey, lass uns mal samstagmittags zum Grillen treffen, jeder macht ein bisschen was. Und dann haben wir uns relativ gut verstanden und dann haben wir das wiederholt. Und irgendwann kam dann so der Gedanke, wir können doch auf eine Meisterschaft gehen. Wir probieren das einfach mal.
Cool, und dann hast du… habt ihr ja dann direkt auch gewonnen.
Genau, genau.
Teilnahme und Sieg steht hier.
Genau.
Richtig cool. Das heißt, wie viele Teams waren dann da?
Also die erste Meisterschaft, die war in Thüringen, in Gotha, wo wir gewonnen haben. Das müssten um die 35 gewesen sein. Cool. Ja.
Und was sind die Kriterien, was wird da bewertet? Also klar, Geschmack, Aussehen und so oder
genau.
Zeitfaktor.
Genau. Also Zeit ist ja vorgegeben, du musst einfach halt fertig sein. Ja. Und dann hast du 2 Jurore, die bei dir am Stand das verkosten und 4, die es blind verkosten.
Okay.
Und also genau, es wird unterteilt zwischen Hauptbestandteil und Beilage, Geschmack des Hauptbestandteils, Zartheit des Hauptbestandteils, nehmen wir Spare Rib. Wenn das halt einfach knochentrocken ist, dann ist das schlecht. Wenn es nach nichts schmeckt, ist schlecht. Dann wird die Beilage bewertet. Dann wird optisches Erscheinungsbild bewertet und glaube noch eine Gesamtpunktzahl. Mhm. Und dann ist vergleichbar wie beim Skispringen, die beste und die schlechteste Wertung wird jeweils gestrichen. Und so bildet sich dann über diese 5 bis 7 Gänge hinweg einigermaßen homogenes Bild.
Mhm. Kriegst du das Menü noch zusammen, was du damals zubereitet hast?
Also ich kann euch die Hauptbestandteile sagen. Das war Spare Ribs, das war ein Rindergang, das war eine Hüfte. Mhm. Halt immer mit Beilage, müsst ihr euch vorstellen. Vorhin habe ich gesagt, in Amerika gibt es das nicht, da gibt es noch Fleisch. Mhm. Okay. Also bei der Meisterschaft hier, da gibt es immer noch Beilagen dazu, Spare Ribs, Rind. Dann gab es einen Fischgang, dann gab es ein Dessert. Und jetzt muss ich überlegen, ein Burger war, glaube ich, da noch dabei. Eingangburger hatten wir noch.
Und die Beilage wurde auch alle auf dem Grill zubereitet.
Genau.
Inklusive Dessert auch.
Genau. Ja. Also es sind keine Töpfe oder irgendwas mit Rand erlaubt. So Planchas, so Grillplatten sind erlaubt, aber nichts, wo irgendwie einen Rand hat und in Richtung Topf geht.
Und wie machst du auch Spätzle?
Gar nicht.
Aber was mich jetzt wirklich interessiert, Dessert auf dem Grill, was macht man da?
Also wir hatten einen Schokovulkan, der gut ankam. Mhm. Da haben wir relativ gute Punkte bekommen im Jahr 2011. Das hat uns eine bessere Platzierung gekostet. Da war es Rhabarber-Erdbeer, haben wir da versucht, ein Dessert zu kombinieren. Der kam aber nicht ganz so gut an.
Okay.
Genau. Also Rhabarber ist was man tatsächlich sehr gut grillen kann. Okay. Und ja, wenn man jetzt vielleicht nicht mit solchen Sachen einsteigen will, Ananas zum Beispiel, so ein Klassiker, super einfach, super gut. Banane kann man grillen. Mhm. Genau.
Cool. ein Jahr später dann nochmal ein Sieg bei den Spare Ribs. Das war dann quasi so ein Kategoriesieg, oder?
Genau, das war ein Kategoriesieg. Das ist das, was ich gesagt habe. Da waren dann die Weltmeisterschaft. Da hat uns der Dessert so ein bisschen nach unten gezogen. Da waren wir nach der Fleischgänge, waren wir da auf dem Vizetreppli. Okay. Hätten wir einigermaßen ein Dessert geliefert, dann wären wir da weiter vorne gewesen. In Summe waren wir da Fünfter, aber der Einzelkategoriesieg in Spare Ribs, ganz genau.
Das heißt, du bist jetzt Weltmeister in Spare Ribs?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ein Einzelsieg darf man sich nicht Weltmeister nennen. Von daher bremse ich die Leute da immer. Ich spreche sowieso immer von wir als Team. Wir sind kein Weltmeister. Wir haben bei der Weltmeisterschaft den Spare Ribs-Gang gewonnen.
Okay. Ja, das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Also.
Das hört sich auch gut an, ja.
Wenn man gerade mal bei deiner ganzen Meisterschaft dann bleibt, 2012 nochmal Teilnahmensieg, wieder bei den Amateure in Schwäbisch Hall, du hast vorhin schon gesagt.
Genau.
Es ist total an mir vorbeigegangen, war ja ehrlich gesagt auch gar nicht in Schwäbisch Hall, habe in Herreberg gewohnt. Wie kam das, dass das nach Hall kam? Hast du das initiiert? Oder?
Nee, hat mit mir gar nichts zu tun.
Das war die Grillworld damals, oder?
Ich meine, die Metzger-Innung hatte damals irgendein Jubiläum und der Siegfried Heschbelt war da, glaube ich mal, Innungsobermeister zu dem Zeitpunkt und es war so dem seine Idee. Den hatte ich tatsächlich auch in der Meisterschaft 2 Jahre davor schon gesehen. Immer, der hat sich das angeschaut, wie läuft sowas ab. Und er war derjenige, der sich da für Schwäbisch Hall stark gemacht hat. Also hat mit mir eigentlich nichts zu tun, dass das in Schwäbisch Hall war.
Aber
war natürlich geschickt.
Oh ja. Vor allem als Lokalmatador gleich wieder der Sieg abgeräumt.
Genau, ja.
Cool. Und dann 2013 steht, oder hast du uns dann gesagt, Teilnahme und Vizemeister bei den Profis, bei der Deutschen Grillmeisterschaft in Göppingen. Jetzt interessiert mich, was ist jetzt der Unterschied? Davor war immer Amateure gestanden, dann Profis.
Genau. Also es ist so, ein Amateurteam darf maximal eine Person vom Fach sein, keine zwei. Was bedeutet vom Fach? Vom Fach ist entweder ein Metzger oder ein Koch. Und alle anderen sind Amateure. Die Idee ist einfach, wenn da jetzt irgendwie ein Team kommt mit irgendwie sechs Fachleute, Metzger und Sterneköche, dann kommen halt vielleicht diese ambitionierten Hobbygriller nicht. Und das wollte man einfach unterbinden. Dann haben wir gesagt, Mensch, wir machen da eine klare Trennung. Wir machen eine Amateurmeisterschaft und eine Profimeisterschaft. Wobei die Bewertung und der Wettbewerb ganz genau der gleiche ist. Auch ein Blindjuror weiß nicht, hat er jetzt ein Menü von einem Amateur oder von einem Profi vor sich. Und in Schwäbisch Hall war das Lustige, wir waren ja Amateur-Sieger und wir hatten damals mehr Punkte wie der Profisieger. Und das war unsere letzte Teilnahme bei der Amateurmeisterschaft. Der Hintergrund ist der, nach 2-mal Amateurmeister bist du automatisch in der Profiklasse.
Ah, okay, also du steigst
zählst schon mal. Du als Profi.
Okay. Genau. Wir hätten auch das schon vorher machen können, aber es war nie unser Anspruch. Bei uns stand tatsächlich, und das glaube ich, war auch so ein bisschen der Schlüssel von unserem Erfolg, dass wir das einfach locker gemacht haben. Mhm. Wir waren da nicht verkrampft. Wir haben gesagt, hey, wir gucken da schon, dass wir uns vorbereiten. Wir wollen schon gucken, dass wir was hinkriegen. Aber wir grillen das einfach locker runter. Wir sind gut vorbereitet. Wenn das was wird vorne, dann ist das einwandfrei. Wenn das jetzt nichts wird, dann ist das jetzt auch kein großes Thema.
Weiß man vorher das Menü, was man grillt? Oder kriegt man das morgens gesagt?
Nee, du weißt, was auf dich zukommt. Und es wird auch in aller Regel der Hauptbestandteil gestellt. Das heißt jetzt beim Rind zu bleiben, die Rinderhüfte, die hast du damals gekriegt und alles andere konntest du kombinieren. Einfach um da auch eine gewisse Gerechtigkeit zu schaffen. Es kann ja sein, dass da irgendeiner irgendwie einen extrem guten Zugang zu Fleisch hat, einen Sponsor hat, der ihm da irgendein gigantisches Fleisch liefert. Und das wollten wir da damit einfach umgehen. Und die Idee ist einfach, dass man eine mittelprächtige Ware kriegt, die mit der man was anfangen kann, aber die nicht von der Leuchte abhebt. Das ist so die Idee.
Okay.
Genau.
Okay, ich denke, wir gehen dann ein bisschen weiter. Die Meisterschaft hast du dann beendet. Ich nehme mal an, aus Zeitgründen. Dann
ganz
einfach
genau.
Auch.
Ganz genau.
Und dein Schwerpunkt hat sich ein bisschen verlagert. Du hast dann die erste Grillkurse auch in Rebers Pflug anboten.
Genau.
Hansi Reber war ja hier auch schon Gast. Ja. War, glaube ich, unser zweiter Gast.
Ja,
auf dem Oberbänkle. Genau. Ja. Wie kam es da dazu? Ist der Hansi da auf dich zukommen? Und,
ja, also auch total verrückte Story. Obwohl Hansi und ich ähnlich alt sind und Luftlinie, glaube ich, 3 Kilometer oder 4 Kilometer voneinander aufgewachsen sind, wir kannten uns eigentlich überhaupt nicht, weil er ging ins West, ich ins Ost. Also wir kannten uns einfach nicht von der Schule her in Schwäbisch Hall. Und eines Tages klingelt das Telefon, ich war nicht da, ich war vermutlich schaffe, und dann ging meine Frau ran, ja, und hat ihn dann entgegengenommen und hat gesagt, du musst den Hansi Reber anrufen, der will irgendein Grill-Event mit dir. Aber das ist der Tag, jetzt muss ich kurz überlegen, es war ein Sonntag und samstags, spät nachts, sind wir vom Urlaub heimgekommen. Er hat gesagt, das magst du nicht, das geht nicht. Dann habe ich eigentlich mit der Absicht abzusagen, angerufen, und der Hansi ist echt Maschine, der hat nicht locker gelassen. Und dann habe ich irgendwann Familie und den Event unter einen Hut gebracht und habe gesagt, alles klar, Hansi, ich komme, aber ich komme da echt morgens um 2 vom Urlaub. Wir waren, ich glaube, in Korsika mit einer Fähre. Also das konnte ich auch nicht schieben, du konntest nicht sagen, du fährst 4 Stunden früher los. Das ging nicht. Und ich war dann ja relativ spät nachts daheim und am Mittag wartest. Und habe ich gesagt, alles klar, wir machen das. Guck, dass wir den Smoke irgendwie rauskriegen. Alles super organisiert. Und so kamen wir im Prinzip zusammen. Und obwohl wir uns nicht kannten, wir haben uns auf Anhieb einfach blendend verstanden.
Gut, aber ich meine, du warst ja aus Co, du warst ja direkt aus dem Urlaub.
Ja, genau, von daher, da kann man wieder was tun.
Ja, da kann man wieder was schaffen.
Ich glaube, in der Zwischenzeit hast du 100 Grillkurse
genau.
Oder über 100 Grillkurse jetzt schon gemacht.
Genau, ich glaube, letztes Jahr war der 100. Genau.
Ich habe selber noch keinen Live mitgemacht, aber letztes Jahr der erste Online-Grillkurs, den du gemacht hast, über Facebook Live. Das war total spannend für mich, weil ich ja seither so ein Flachgriller war. Ich habe gar nicht gewusst, was man da alles machen kann. Gehen wir vielleicht nachher noch näher drauf ein. Jetzt hast du ja schon gewisse Erfahrung, hast viel mit Leuten zu tun, die dann zu deinen Kurse kommen oder zu eurer Kurse kommen. Das wird mich so ein bisschen zu meinem nächsten Thema führen. Das Überbegriff heißt Qualität. Und eine Frage, die ich mir hier immer stelle, ist, was heißt für dich Qualität? Und ich sage auch immer dazu, ich weiß, es ist schwierig zu beantworten. Vielleicht kannst du ein bisschen auch noch drauf eingehen, wie siehst du das ganze Qualitätsbewusstsein bei den Leuten. Die Leute, die zu deinen Kursen kommen, denke ich, haben schon ein gewisses Bewusstsein für Qualität. Und wir haben auch schon so unsere Erfahrungen gemacht. Und genau, nehmen uns da einfach mal ein bisschen mit rein, wie du das siehst.
Ja, also wie du richtigerweise sagst, ich denke, bei dem Thema, wo wir unterwegs sind, ist es tatsächlich gar nicht so einfach, Qualität zu beschreiben. Wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt habe, irgendwie ein Staubsauger beispielsweise, wenn der nach 3 Wochen kaputt ist oder die Haptik nicht passt, der fällt ständig um, dann ist das relativ einfach, dem nicht ganz so gute Qualität zu bescheinigen. Jetzt, wir sind ja eher dann im Dienstleistungssektor unterwegs. Und jetzt gehe ich einfach mal, oder wenn es jetzt bei mir losgeht, es gibt eine Anfrage für eine Hochzeit, dann geht es halt los, dass man da eine sehr intensive Beratung macht, dass man sagt, hey, wie schaut denn das aus? Wie ist die Gästestruktur? Was bietet die Location vor Ort für Möglichkeiten? Unter welchem Motto steht die Hochzeit? Was sind eure Vorlieben? Das wird alles diskutiert. Dann, wie läuft das vor Ort ab? Dann wird es gegrillt vor Ort. Wie ist die Präsentation des fertig gegrillten? Wie sind die Leute, die das Essen ausgeben? Können die Gäste dann beraten? Und jetzt sind wir eigentlich erst beim Schmecken. Schmeckt das eigentlich nach was? Mhm. Und dann ist es irgendwann fertig und dann geht es fest weiter, mit wie viel Radau erfolgt der Abbau. Also das ist für mich alles Qualität. Also es ist echt gar nicht so einfach. Aber ich habe jetzt versucht, einen ganz kurzen Abriss zu geben. Und wenn das alles passt, dann hoffe ich, dass der Kunde sagt oder der Gast sagt, hey, das war echt eine tolle Veranstaltung. Und dann würde ich sagen, das ist eine gute Qualität. Also das geht weit über das eigentliche Produkt drüber hinaus. Natürlich ist das Wesentliche, aber ist sehr, sehr viel auch mit verbunden.
Finde ich einen mega spannenden Ansatz, wenn ich da schön vorgreifen darf. Du darfst gleich. Hat ja unser letzter Gast auch schon gesagt, der auf das Thema Servicequalität zu sprechen kam. Und das ist auch eigentlich der Ansatz, den wir verfolgen bei uns im Geschäft. Also für uns gehört zur Qualität auch die Arbeitsplatzqualität der Mitarbeiter, die Qualität der Kommunikation untereinander, die Kundenberatung, die Freundlichkeit, alles drumherum, was du gerade auch beschrieben hast. Und das finde ich super, dass du das so sagst. Genau, du wolltest, glaube
ich,
was sagen?
Ich wollte gerade nur noch mal auf die Frage eingehen, du hast jetzt gerade von Hochzeiten und Gesellschaften gesprochen. Für wie viele Leute kann man denn alleine überhaupt, oder kommt da dein Team wieder zum Einsatz, wenn ihr jetzt auf so einer Hochzeit seid?
Ja, also ich habe tatsächlich ein paar Leute, die dann unterstützen, helfen. Und ich glaube, so das Maximale war starke 200 Leute, wo ich mal begrillt habe. Arg viel mehr habe ich dann einfach nicht mehr die erforderliche Hardware dazu. Und das mache ich dann auch nicht. Das macht dann einfach keinen Sinn. Genau. Okay. Also so bis dahin geht es schon. Genau.
Mir hatte ja letztes Jahr der 30. von meiner Frau schon mit dem Simon geplant. Dann kam halt Corona, dann hat man die Weihnachtsfeier mit dem Simon geplant und dann sind die Zahlen wieder hochgegangen. Ja. Aber das steht definitiv mal noch an, irgendwann in nächster Zeit, wenn das wieder geht.
Sehr schön.
Genau, und
wird da dein Podcast-Partner auch erklärt?
Wenn du brav bist.
Okay.
Ja, lassen wir mal so stehen.
Lass mal so stehen.
Und was sind deine Erfahrungen so jetzt immer auch in Bezug auf die Leute, das Qualitätsbewusstsein von den Leuten? Also, ja, nee, erzähl du mal zuerst, genau, bevor ich was sage.
Ja, also im Prinzip ist das fast so ein bisschen deckungsgleich mit dem mit der zeitlichen Entwicklung, die wir vorher schon hatten. Also jetzt, wenn ich dran denke, die ersten Kurse in Rebersflug vor 10 Jahren, ich sag mal, den Leuten, denen hättest du alles erzählen können, die hätte dir alles geglaubt. Jetzt heute brauche ich nicht mehr anfangen mit irgendwie Grillkohle, das weiß jeder, dass Holzkohlebriketts länger und nicht so heiß glühen und die normale Kohle nicht so lang, dafür heißer. Das wissen die Leute, die sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigen.
Ja.
Und im gleichen Stil wie einfach auch da, wir heute definitiv besser unterwegs sind, habe ich auch den Eindruck, dass heute, jetzt spreche ich mal von Qualität, von Rohprodukten, das Ansehen gewachsen ist. Also heute sind im Vergleich zu vor 10 Jahren die Leute gefühlt eher bereit, auch da vielleicht den einen oder anderen Euro mehr auszugeben, um einfach eine gute Rohware zu bekommen. Mhm. Genau, also das hätte ich gesagt, war vor 10 Jahren noch nicht ganz so wie heute. Ja. Immer noch vergleichbar mit manch europäischen Nachbarn, vielleicht auf einem etwas niedrigeren Niveau, aber die Entwicklung, würde ich aus meiner Beobachtung sagen, ist da in die richtige Richtung gegangen.
Ja, deckt sich auch mit unserer Erfahrung eigentlich.
Ja, auf jeden Fall, ja, klar, ja.
Kommen wir mal zum Grillen selber. Wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer ja immer ein bisschen Mehrwert bieten. Du hast ja bestimmt der ein oder andere Tipp auf Lager. Also ich habe mir mal hier so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Also ich muss wirklich dazu sagen, ich bin ein bekennender Flachgriller. Also ich habe wirklich nicht viel Ahnung. Deswegen habe ich gerade auch so verdutzt geguckt mit der Kohle. Also ich kenne mich wirklich nicht aus. Mich würde einfach mal interessieren, hast du so ein paar Tipps für uns, was Equipment angeht? Holzart oder Kohleart, hast du gerade schon was dazu gesagt. Ist Holz- oder Gasgrill besser?
Genau, beantworte die Frage doch einfach alle mal.
Was brauche ich, wenn ich so anfangen will? Kannst du da mal ein bisschen so ein paar Anfängertipps auch raushauen? Vielleicht brauchen das unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht, aber...
Ist ja egal, auch raus.
Ne? Okay. Absolut. Ja, also das Schöne beim Grillen ist, ich spreche jetzt von der Hardware, was braucht man? Du brauchst echt nicht viel. Also Grillen ist kein teures Hobby. Echt nicht. Es reicht eine sehr, sehr einfache, preiswerte Hardware. Ist natürlich schon cool, da um so eine riesige Maschine zu kommen, das ist ja ganz klar. Aber das braucht es tatsächlich nicht, vor allem wenn man anfangen möchte. Die Frage Kohle, Gas, auch die tatsächlich war vor 6-7 Jahren noch deutlich heißer diskutiert wie heute. Und da ist ja immer so dieses Thema, die Gasgrills, die machen keinen Grillgeschmack. Das ist ja immer das, was da so rumgegeistert ist. Ich habe mir dann immer die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Grillgeschmack? Von was sprechen wir denn eigentlich? Und wenn ich dann so ein bisschen die Leute hinterfragt habe, dann habe ich relativ oft gemerkt, es geht eigentlich um die Röstaromatik. Und wenn es um Röstaromatik geht, dann ist es rein ein Thema der Temperatur. Das heißt, das war einfach Maillard-Effekt, sagen die Profis dazu, an, jetzt sprechen wir von einem Steak, eine schöne Kruste ranbekommt. Und das geht rein über Temperatur. Ob die Temperatur von einem Kohlegrill oder von einem Gasgrill kommt, das ist mal sekundär. Mhm. Der Punkt ist halt, die Kohlegrills sind Kohle brennt in aller Regel ein bisschen heißer. Deswegen haben wir also hochwertige Gasgrills teilweise an der Seite noch so eine Sizzle-Zone dran, um einfach da ein bisschen aufzuholen von der Temperatur. Das ist so ein Gaskeramikbrenner, wo sehr hohe Temperaturen kann. Deshalb haben die da manchmal noch so ein bisschen so einen Booster dran. Aber genau, um auf das Thema zurückzukommen, wenn es um das Thema Kruste und Röstaromatik geht, geht beides. Hm. Wenn wir über Geschmack reden, dann ist es so, wenn wir über das indirekte Grillen sprechen, das heißt, Grillgut liegt nicht direkt über der Kohle, sondern liegt neben der Kohle und der Deckel ist zu, dann habe ich keine direkte Hitzeeinstrahlung mehr, sondern eine Konvektionshitze, vergleichbar mit einem Umluftbackofen daheim. Und da ist dann natürlich die Frage, wie groß ist das Grillgut und wie lang liegt es in diesem indirekten Bereich? Und wenn das da in einem längeren Zeitraum liegt, Dann ist natürlich ein Unterschied, ob das ein Kohlegrill ist, weil da geht natürlich eine gewisse Raucharomatik dann in das Grillgut über. Der Gasgrill bietet diese Raucharomatik natürlich nicht. Also da wäre dann tatsächlich ein geschmacklicher Unterschied. Mhm. Und aber auch da kann man sich mit diverser Rauchhilfe im Gasgrill zu helfen. Wie sind eine, für mich ist die ganz, ganz entscheidende Frage, Kohlegrill oder Gasgrill, ist, was bin ich für ein Grilltyp? Findet Grille schwerpunktmäßig unter der Woche statt? Ich komme irgendwie, was weiß ich, 18, 19 Uhr von der Arbeit heim, wann auch immer, im Sommer, ich habe jetzt einfach Lust, schnell einen Steak zu grillen, zack, Grill an, 3 Minuten später geht's los, dann bist du tendenziell eher der Gasgrill-Typ. Wenn du sagst, nee, eigentlich grille ich bei mir am Wochenende, Samstagnachmittag, ich hocke gemütlich im Garten, ich mache irgendwann mal den Grill an, so ein bisschen so der ursprünglichere Grill-Typ, nenne ich es mal, der dann auch die Zeit mitbringt, die Muse mit sich bringt, dann vielleicht eher der Kohletyp. Und das ist für mich die ganz, ganz entscheidende Frage, weil der Kohletyp wird mit dem Gasgrill nicht happy und der Gasgrilltyp wird schon 3-mal mit dem Kohlegrill nicht happy.
Aber ist es jetzt nicht so, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich doch mal mit so krasseren Sachen auseinandersetzen, wie jetzt Spare Ribs, die wirklich Niedertemperatur gegart werden oder Pulled Pork?
Genau.
Ja, dann ist doch ein Gasgrill eigentlich einfacher vom Handling her, oder? Weil ich die Temperatur besser steuern kann.
Genau.
Oder?
Aber also grundsätzlich ja, was das Temperaturverhalten anbelangt, ja. Aber das ist natürlich genau, tolle, ganz tolle Beispiele, Spare Ribs und Pulled Pork, das sind ja Sachen, die leben ja von diesem Süßrauchigen. Und du kriegst das Ding natürlich hin, am Ende des Tages ist es halt irgendwie ein zerrupfter Schweinebraten. Und das ist natürlich, jetzt komme ich wieder zu meiner Texas-Geschichte, das ist natürlich nicht die Idee von Spare Ribs und von Pulled Pork. Jetzt gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten und Hilfen, wie man sich da entlanghangeln kann. Die sind auch alle nicht schlecht, das ist alles gut, macht euch da nicht mehr Stress, wie es unbedingt ist. Aber klassisch ist das natürlich schon in einem Holzkohle- oder echtholzbefeuerten Smoker dann zuzubereiten.
Und was war das jetzt vorher mit der Kohle? Was gibt es da für Unterschiede?
Genau, also ihr kennt ja alle diese Holzkohle-Briketts, das sind diese runden, die brennen etwas länger, dafür bei niedrigerer Temperatur. Das heißt, gerade für solche Langzeitgeschichte wie Pulled Pork, Beef Brisket oder Spare Ribs sind die tendenziell besser geeignet. Wenn man dann eher so kurze Geschichte hat, ein Steak, Röstaromatik, dann gern der Griff zur klassischen Holzkohle, die etwas heißer brennt, um einfach dann halt relativ schnell diese Röstaromatik ranzukriegen. Und da braucht man dann auch nicht so lange die Temperatur, das geht einfach schneller.
Ja, jetzt haben wir viel über das Equipment gesprochen, was man alles braucht, wenn man anfangen will zu grillen. Jetzt habe ich schon öfters mal gesehen, wenn ich irgendwo eingeladen war zum Grillen, die haben dann oft so ein Kerntemperatur-Messgerät, beziehungsweise als ich den Online-Kurs bei dir mitgemacht habe, da hattest du da auch immer drüber gesprochen. Kannst du uns da so ein bisschen paar einfache Grundregeln sagen oder auf was muss man da genau achten?
Ja, also ein Kerntemperaturfühler ist natürlich schon eine wichtige Geschichte, einfach halt um den Garpunkt des Grillgutes festzustellen. Da wird dann auch jeder selber für sich rausfinden, was so das Perfekte ist. Also für mich ist einfach beim Rindersteak so leicht rosa die 58 Grad. Das ist auch, ich nenne es mal massentauglich. In der Zwischenzeit mögen das viele, gehen da viele mit, auch da, vorhin hatten wir es, wie hat sich da die Grillkultur weiterentwickelt, vor 10 Jahren hätte das wahrscheinlich viele noch nicht gegessen, aber 58 ist echt okay, das ist nicht sehr, sehr rosa. Also 58 finde ich super bei Rind, Schwein immer ein bisschen höher gehen, Geflügel auch, es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Schnitt das man hat. Beim Schweinerücken beispielsweise würde ich tatsächlich, wenn es von guter Qualität ist, auch nicht viel mehr wie 60 machen, vielleicht noch 62. Beim Filet genauso, beim Schweinehalsbraten, da kann man schon auch mal dann über die 70 gehen. Der hat einfach sehr, sehr viel Fett und viel Bindegewebe, das ist absolut okay. Und da braucht man einfach einen Kerntemperaturfühler. Irgendwann hat man das auch so klein ein bisschen raus. Weil ich es halt ab und zu mal mache, ich spüre mit der Grillzange, wenn ich das Grillgut anfasse, schon ungefähr in welcher Richtung, dass wir unterwegs sind.
Man sieht das oft bei so Profis, die lange entweder mit dem Finger kurz drauf oder so mit der Grillzange.
Es gibt ja
kann man das da wirklich so auf 5 Grad, sage ich mal, wirklich feststellen?
Also soweit würde ich zumindest für mich das nicht in Anspruch nehmen wollen, aber ich weiß ungefähr, sind wir auf der Zielgerade oder nicht, und ich mache es dann auch tatsächlich so, dass ich sage, jetzt sind wir auf der Zielgerade, jetzt messe ich die letzten paar Grad, messe ich voll mit dem Temperaturfühler.
Mir hat mal ein Koch gezeigt, es gibt ja auch die Methodik mit deinen Finger. Kennst du die?
Ich kenne die Methodik, es gibt aber alle möglichen Tricks in die Richtung. Ich kenne zum Beispiel auch Stirn, Nase, Lippe vom Gargrad her.
Alle lange sich jetzt vor.
Genau.
Also, stell dir das mal vor, wenn du das jetzt irgendwo im Bus oder so hörst.
Genau.
Lange sich jetzt alle ins Gesicht.
Also Stirn wäre tot.
Ja. Stirn ist ziemlich hart, habe ich gerade festgestellt.
Nase wäre vielleicht die 58, Lippe wäre, darf noch ein bisschen.
Okay.
Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Das sind alle Tipps, das sind alles gute Hilfsmittel, aber auch da Grillen ist, ich habe vorhin gesagt, es ist nicht teuer und es ist auch nicht sehr schwer zu erlernen. Das heißt, wenn ihr euch an ein paar wichtige Tipps haltet und da gehört ein Kerntemperaturfühler einfach dazu, wenn ihr dann 3-4 Steaks oder was auch immer mal gemacht habt, ihr werdet relativ schnell ein Gefühl für die Materie, sprich für die Haptik, für das Fleisch dann bekommen. Das merkt man relativ schnell, wie man unterwegs ist.
Jetzt würde mich noch interessieren, jetzt haben wir so ein bisschen über die Hardware geschwätzt. Hier geht es ja auch stark ums Essen selber. Hast du irgendwelche Tipps in Bezug aufs Fleisch oder allgemein auf die Rohware, hast du es glaube ich vorher genannt? Auf was muss man da achten? Woran kann man erkennen, was ist gute Qualität oder was sind da so ein bisschen deine Tipps und Erfahrungen?
Ja, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema und auch da, glaube ich, hat sich bei uns echt viel getan. Wir haben auch viele tolle lokale Produzenten, wo man gute Ware kaufen kann. Jetzt mache ich es einfach mal wieder an einen schönen Rindersteak fest, aus dem Rücken, Ribeye oder T-Bone oder was auch immer. Während man da tatsächlich, ich auch vor 10 Jahren oft noch zu Ware aus Amerika, leider sehr, sehr teuer oder auch aus anderen Überseeländern gegriffen habe, kaufe ich auch in der Zwischenzeit hier sehr, sehr gern lokal, weil einfach halt, auch wir in der Zwischenzeit echt gute lokale Produzenten haben, mit dem Ziel, einfach gutes Fleisch zu produzieren. Da waren uns einfach diverse andere Länder so klein ein bisschen voraus, die einfach halt von vornherein getrennt haben, Vieh für Milch und Vieh für Fleischproduktion. Und bei Fleischproduktion hat halt das Tier von Beginn des Lebens Rasse, Sorte, Aufzucht, Endmast, Schlachtung, Reifung, alles, was mit zusammenhängt, hat nur ein Ziel, ein geiles Fleisch zu werden. Und das haben wir in der Zwischenzeit bei uns auch. Und gern greife ich auch auf lokale Ware zu, wo wir jetzt gute Produzenten haben, wo das machen.
Und gibt es irgendwelche Tipps, woran man erkennt, was gute Qualität ist? Oder ist das
also,
schwierig?
Ja, es ist so, die Optik verrät tatsächlich manches. Ich mache es jetzt einfach, jetzt reite ich das Pferd einfach beim Steg. Marmorierung ist natürlich immer gut. Marmorierung ist intramuskuläres Fett. Das ist deshalb so wichtig, weil es halt einfach das Fett, wenn es dann aufschmilzt, das Fleischstück schön saftig lässt und halt auch Geschmack. Fett ist einfach immer Geschmacksträger. Und das ist immer gut an Fleisch, wo schön marmoriert ist. Dann die Farbe, wenn irgendwas strahlend rot in der Auslage oder wo er immer ist, dann würde ich es einfach nicht kaufen. Das ist in aller Regel noch nicht gereift. Mhm. Das wird in aller Regel zäh sein. Immer so leicht braun, dunkelrot braun. Und der ultimative Tipp ist natürlich der, den habe ich vom Hansi Reber abguckt. Lasst euch das geben, was der Metzger für sich selber hinter Trumme hinterlegt hat.
Ist das wirklich so? Guck mal hinter Trumme.
Was von dem Gute von hinter Trumme. Ich will das, was du eigentlich für dich weglegt hast.
Okay, was mich jetzt noch fragen würde, ist du hast ja vorher schon gesagt, du bist so eher der Fleischküchle-Fraktion zuzuordnen. Aber was hältst du persönlich von Gemüse und Käse auf dem Grill?
Also Gemüse ist tatsächlich eine tolle Beilage und jetzt im Moment geht ja schon die Spargelzeit so langsam los. Also Spargel finde ich, also speziell Grünspargel ist ja super, super gut zu grillen, super einfach. Der wird kurz blanchiert und dann kann man den entweder mit Speck oder ohne Speck direkt kurz angrillen. Super schönes, super leckeres Gemüse. Also man kann wirklich viele schöne Sachen machen. Ich glaube, ihr habt irgendwann in dem letzten Podcast gesagt, Salat kann man nicht grillen. Da muss ich euch leider korrigieren.
Oh, okay. Okay.
Wir haben, ich meine, in Schwäbisch Hall in der Meisterschaft war eine Beilage in Salat.
Ein warmer Salat dann, oder?
Ja, ganz genau. Ihr kennt die Romana-Herze eventuell. Und die wäre dann einfach halbiert und dann wiederum geviertelt. und die werden dann in Olivenöl getränkt, ein bisschen Paprika drauf, gebunden, dass die nicht auseinanderflattern und dann werden die angegrillt, die kriegen so eine leichte Röstaromatik, dann noch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen rote Paprika drauf, dass noch was aussieht, dass ein bisschen Farbe reinkommt und dann ist das eine wunderbare Beilage, gegrillte Romana-Herzen.
Okay. Okay, wieder was gelernt. Wahnsinn.
Herbst dann natürlich Kürbisse aller Art. Also, ja, es gibt keine Grenzen.
Krass. Käse hattest du noch gefragt?
Genau, Käse würde mich jetzt noch interessieren, genau, also, weil da gibt es ja auch mittlerweile eine große Bandbreite von Grillkäse und alles Mögliche.
Genau, also ich habe da auch viel probiert, weil natürlich auch die Vegetarier, die sollen absolut zu ihrem Recht kommen und die sollen nicht nur in Anführungszeichen Beilage bekommen. Und ich habe da echt viel versucht mit Käse. Ich finde es tatsächlich nach wie vor schwierig, da irgendwas, zumindest irgendwas Kaufbares, was ich heute kaufen kann, zu nehmen. Da hat mich noch nicht so richtig überzeugt. Was mir dann tatsächlich gern mache, ist einfach so ein marinierter Feta und ein bisschen mit Rosmarin, mit Thymian, ein bisschen Salz, ein bisschen Meersalz drauf, angegrillt wird und dann also indirekt ein bisschen angeschmolzen wird. Das finde ich eigentlich eine tolle Käsealternative und auch lecker.
Genau. Absolut, ja. Und du machst du dann so eine kleine Aluschale und legst du da rein, den Feta, oder direkt auf den Grill?
Zunächst mal direkt und dann natürlich, um einfach auch ein bisschen die Farbe hinzukriegen und dann aber auch indirekt, da brauchst du dann irgendein Gefäß, wenn er dann anfängt zu laufen.
Genau. Okay. Ja. Jetzt sind wir ja im Back- und Genuss-Podcast. Wir haben noch gar nicht über das Thema Brot geschwätzt. Ja. Spielt es überhaupt eine Rolle, auch bei der Meisterschaft? Das ist ja eigentlich auch jetzt so, sagen wir beim Flachgriller ist das Baguette vom Bäcker ja so Standardbeilage. Spielt es überhaupt eine Rolle oder wie ist es auch für dich persönlich, wenn du jetzt für dich grillst, hast du dann immer Brot dabei oder?
Ja, also in der Meisterschaft tatsächlich spielt es tatsächlich keine Rolle. Mhm. Also man macht da in aller Regel echt andere Beilagen und jetzt ich als Simon Kuch im privaten Grillbereich habe das sehr, sehr gerne, ein Focaccia zum Beispiel, finde ich super lecker
dazu. Richtig ausgesprochen, hast du gemerkt? Er hat unseren Podcast gehört.
Ganz genau. Heute Morgen hat er es noch anders ausgesprochen. Ja, sehr gut. Also ich habe das immer dabei, sowas. Wenn du mich jetzt als die Bedeutung für Brot, mich fragst außerhalb meiner Grillwelt, Brot ist für mich das wichtigste Lebensmittel. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier mit zwei Bäcker zusammensitze, sondern ich habe es vorhin gesagt, ich bin jetzt 43. Ich glaube, seit 40, nee, wirklich gar nicht. Seit 40 Jahren esse ich morgens ein Honigbrot und esse abends drei Brote und Vesper, Wurst und Käse dazu. Mhm. Das heißt, an zwei von drei Hauptmahlzeiten spielt Brot die wichtigste Rolle.
Mhm, cool.
Super. Das ist echt, also.
Und das vom Griller.
Geil, oder?
Mega. Absolut, absolut, ja.
Schön. Aber so jetzt zum wenn du jetzt grillst, so auch da ist ja jetzt gerade zum Thema Gebäckbeilage, nenne ich es jetzt einfach mal, ist auch wahnsinnig viel passiert. Also jetzt guckt er irgendwann sein Sortiment an, gerade in der Grillsaison, ist auch der Wahnsinn. Abgesehen von Focaccia. sonst noch andere Favorite? Bist du da offen? Lässt dich auch mal inspirieren von was? Oder hast du da so deine Basics, wo du sagst, da greife ich drauf zu?
Also das ganz klassische Baguette finde ich zum Beispiel auch gut geeignet. Olivenbaguette. Wir hatten mal auch was mit Bärlauch. Das fand ich super lecker dazu. Das war, glaube ich, in einer Grillbox letztes Jahr mit drin. Ja, genau. So ein Bärlauchbaguette. Das fand ich ganz fantastisch dazu. Generell, das gilt für Brot, wie auch für Beilagen, alles, was in die mediterrane Ecke geht, das passt einfach relativ gut zum Gegrillten, finde ich persönlich. Und wie gesagt, ob das Backwaren sind, ob das Beilage sind, da bist du eigentlich immer auf der Siegerseite.
Cool. Ja, haben wir, glaube sogar im letzten Podcast auch so gesagt.
Gell? Ja, genau.
Wow, Wahnsinn. Also cool, dass man sich so lange, Stunde oder so wahrscheinlich, über das Grillen unterhalten kann. Ich habe mega viel gelernt. Wir haben für dich zum Abschluss vier Sätze, die du beenden darfst. Ich hoffe, ich habe sie dir nicht mitgeschickt, ich glaube nicht. bevor dann die alles entscheidende Abschlussfrage noch kommt vom David. Du darfst einfach ganz spontan antworten auf folgende Sätze, Simon. Grillen ist?
Leidenschaft und die ideale Freizeitbeschäftigung.
Brot ist?
Das wichtigste Lebensmittel für mich.
Der perfekte Grillabend besteht für mich aus?
Jemand, der das Grillen beherrscht, gute Zutaten, Wein und den richtigen Gästen.
Nach Corona mache ich?
Nach Corona mache ich, ich werde sehr, sehr viele Leute umarmen. Weil in meinem engeren Freundeskreis, wir haben das seit Jahren zur Angewohnheit, dass wir uns einfach, wenn wir uns sehen, abklatschen und umarmen. Und das, ja, das fehlt echt. Ich würde echt mal wieder gern Leute umarmen.
Jetzt wurde es mir gerade richtig warm am Herz, gell? Das ist so, ja, das vermisst man schon, ja. Das ist wirklich was, was man vermisst, ja, tatsächlich. Schön, also wunderschön. Jetzt kommen wir zu der alles entscheidenden
Abschlussfrage. Der ist also, bestimmt vorbereitet.
Ja, natürlich, ihr kennt's ja. Er ist ein treuer Podcast-Hörer.
Absolut.
Laugegebäck mit Nutella oder ohne, geht klar?
Ich habe ein Grundsatzproblem mit Nutella. Ich bin kein Nutella-Esser, aber tendenziell nein.
Geht nicht?
Ich wäre nett, ich würde es, wenn, dann nett mit Lauge kombinieren.
Okay, und dann kann man uns die Frage mit Butter ja direkt mal sparen, oder?
Also, aber wenn, kann das sein, dass wenn oder so sei Frau, seine Kinder, die essen bestimmt Nutella.
Hast du nie Nutella gegessen?
Ich habe Nutella gegessen, aber es gibt's auch ab und zu bei uns, aber ich esse das tatsächlich nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, da ist mir ein guter Honig viel, viel lieber. Aber ich bin natürlich vorbereitet auf die Frage und ich habe eine Alternative zu bieten.
Oh, jetzt wird's spannend.
Kennt ihr die gerösteten Piemonteser Haselnüsse?
Ja.
Also das ist für mich Nutella in Reinkultur.
Mhm, okay.
Da will ich kein Nutella mehr. Also an alle Nutella-Freaks, besorgt euch die Dinger mal. Tut es jetzt noch ein bisschen hart, die aufs Brot zu schmieren. Und mit Butterkleid dreimal. Aber das ist für mich Nutella in Endstadium. Ne, Haselnuss.
Okay, geil. Mhm. Und wo kriegt ihr sie? Holt mich mal ab.
Darf man Werbung machen?
Ja, klar.
Feinkost Knauseberger.
Okay, cool. Dann fahre ich direkt mal hinter.
Hätten wir, glaube ich, auch schon ein, zweimal erwähnt.
Ja, ist ja jetzt auch gar nicht so weit weg hier von meinem Geschäft. Von dem her,
perfekt. Das stimmt, ja.
Also der Robin hat da unterschiedlichste da und das kann man sich schon mal gönnen.
Okay, cool.
Jetzt noch geschwind von mir ergänzend zu dem ganzen Thema Nutella. Wir haben ja, unser letzter Gast war der Roland Schlötter hier auf dem Ofenbänkle und er hat uns, nachdem die Mikros aus waren, als Gastgeschenk zwei Gläser Haselnusscreme von Gepa geschenkt und hat gesagt, die sind mindestens genauso gut. Und wir haben es jetzt tatsächlich verkostet. Hast du auch schon gegessen?
Ja.
Mega, oder? Also ich finde es richtig gut. Es ist nussiger, wie alle Sachen, die nicht Nutella heißen, aber ich finde es richtig gut.
Du, ich muss auch ehrlich sagen, eigentlich müssen wir uns echt schämen dafür, dass man Nutella hier publik macht, weil
ich sag jetzt halt Haselnusscreme.
Ja, ich glaube, wir müssen es wirklich, das ist halt einfach so ein Klassiker aus unserer Kindheit, aber es ist natürlich hart umstritten. Ja,
ja du, ich esse auch schon lange nicht mehr so viel Nutella oder eigentlich auch lieber natürlich selbstkochte Marmelade oder so, aber die Frage, die müssen wir jetzt durchziehen.
Du, das ist bei mir tatsächlich so ein Wochenendding. Das kommt aus meiner Kindheit. Unter der Woche gab es nie Nutella, aber samstags fand ich das einfach cool. Und von dem her, klar, die von Gepa ist auch super. Ja. Und Nutella, wie gesagt, ist halt auch umstritten mit der Inhaltsstoffe und so weiter. Und die Familie Ferrero ja sowieso. Ja. Aber ziehen wir jetzt durch, fertig. Simon, mich würde jetzt noch zum Schluss interessieren, wenn ich dich jetzt buchen will, wenn ich Lust habe auf einen Kurs mit dir, wie komme ich zu dir, wie kann ich mich informieren? Schieß los.
Genau. Also ich habe eine Website, das ist die www.barbecue-manufaktur, also BBQ Manufaktur, ein Wort, die Manufaktur mit K. Ich denke, ihr verlinkt es auch.
Auf jeden Fall, oder? Ja.
Genau. Und dann einfach, da ist dann auch ein Kontaktformular, einfach anschreibe und dann geht im Prinzip genau der Prozess los, den ich vorher beschrieben habe. Dann versuche ich rauszufinden, wo, wann, wie, was erwartet, was wird erwartet und dann schauen wir, dass wir da was hinbekommen.
Okay, cool. Genau. Wie sieht es bei dir für 2021 aus? Viele, viele Anfragen oder ist aufgrund von Corona noch ein bisschen verhalten?
Gut, klar, ich meine, das erste Halbjahr, das habe ich gedanklich abgehakt. Mhm. Es sind Anfragen da in die Ecke August, September. Es ist allerdings so, es sind sehr, sehr viel weniger Gäste. Ich kriege sehr, sehr viele Anfragen. Ja, sehr, sehr viele ist nicht richtig. Ich kriege einige Anfragen, da geht es dann um so Gartengeschichte, Hochzeit im kleinen Kreis, im Garten, 15, 20 Leute. Das ist da, das ist allerdings für uns als Griller echt nicht ganz einfach, weil wir halt mit riesigem Equipment anrutschen und anrücken. Und ob das für 15 oder für 100 Leute sind, das ist fast der gleiche Aufwand. Dann ist das relativ schwierig darzustellen. Ja. Also solche Sachen gibt's. Also insgesamt aber klar, sehr, sehr verhalten.
Okay. Ja, vielen Dank, Simon. Es war total interessant. Es war, wie angekündigt, David, definitiv ein Riesenthema. Ich habe total viel gelernt. Du bist genau unser Beuteschema, sage ich mal, für unsere Podcast-Gäste. Du hast Leidenschaft, du hast Genuss oder du hast Sinn für Genuss und du hast eine mega spannende Story auch im Gepäck. Ich finde das also total interessant und spannend und bin, wie gesagt, bei dem Thema Grille noch ein ziemlicher Flachgriller. Ich versuche jetzt mal zum Hochgriller zu werden, oder wie nennt man das?
Genau, wie ist die nächste Stufe dann?
Ist eine gute Frage. Man spricht eigentlich nur vom typisch deutschen Flachgriller. Das andere vielleicht ein Allround-Griller, keine Ahnung. Gute Frage, würde ich mal mitnehmen.
Auf jeden Fall. Aber wie sieht der typisch deutsche Flachgriller aus? Auf dem Dauercampingplatz mit hochgezogenen
weißen Socken. Tennissocke, Badelatsche und
genau.
Bierflasche in der Hand, oder?
Bierflasche, der dann immer fest das Grillgut ablöscht und kein Deckel. Also der typische Flachgriller hat keinen Deckel.
Okay, alles am Grill.
Okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Wir verlinken alles, was der Simon jetzt gesagt hat, auch seine Homepage und eine kurze Zusammenfassung auch nochmal zu seiner Person auf unserer Homepage www.nachtschicht-podcast.de. Schickt uns auch gern E-Mails, Frage, Kritik, Anregungen, auch wenn es Fragen zum Thema Grille gibt. Also wir stehen mit dem Simon auch weiterhin in Kontakt und können da auch noch Fragen weiterreichen, wenn es da irgendwas gibt. Gern an info@nachtschicht-podcast.de. Und genau, in diesem Sinne würde ich sagen, Simon, du hast das letzte Wort.
Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich kommen darf. Ein allerletzter, absoluter Tipp.
Ja.
Keep it simple. Ich habe viel, viel probiert. Macht eure Grillthemen ganz, ganz einfach. Kauft gutes Fleisch, habt eure Temperatur im Griff. Guckt, dass ihr die Kerntemperatur misst. Dann habt ihr schon drei Viertel der Miete. Keep it simple ist für mich der ultimative Tipp zum Thema Grillen.
Der gefällt mir, der Tipp.
Ich denke, das war ein wahnsinniges Abschlusswort. In diesem Sinne, vielen Dank.
Und ich bedanke mich, dass ich kommen durfte.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.